Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und Herrn Jesus Christus. Amen. Heute befinden wir uns in der Apostelgeschichte im Kapitel 18, die Verse 1 bis 21. Danach entfernte er sich aus Athen und er kam nach Korinth. Und er fand einen Juden mit Namen Aquila, Pontiker nach der Herkunft, der vor kurzem aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau. Deswegen, weil Claudius angeordnet hatte, dass sich alle Juden aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen. Und weil er das gleiche Handwerk ausübte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich Zeltmacher nach dem Handwerk. Er aber, also Paulus, sprach in der Synagoge an jedem Sabbat und suchte Juden und Griechen zu überzeugen. Als dann Silas und Timotheus von Mazedonien herabgekommen waren, wurde Paulus von dem Wort ganz in Anspruch genommen. Er bezeugte den Juden: Jesus ist der Gesalbte. Sie stellten sich aber dagegen und lästerten. Er schüttelte die Kleider aus und sagte zu ihnen: Euer Blut über euer Haupt, ich bin rein. Von jetzt an werde ich zu den Heiden gehen. Und er zog um von dort und ging hinein ins Haus von Titius Justus, der verehrte Gott. Und sein Haus grenzte an die Synagoge. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde gläubig an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und viele der Korinther, die zugehört hatten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Herr aber sprach in einer Nacht durch ein Gesicht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand wird dir zusetzen, um dich zu missbrauchen, weil mir in dieser Stadt ein zahlreiches Volk gehört. So blieb er 1 Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Gallio war aber zu dieser Zeit der Statthalter von Achaia. Da erhoben sich die Juden einmütig gegen Paulus. Sie führten ihn vor den Richterstuhl und sagten: Dieser überredet die Menschen, dass sie Gott verehren gegen das Gesetz. Als Paulus aber den Mund öffnen wollte, sagte Gallio zu den Juden: Wenn irgendein Unrecht oder ein böses Bubenstück vorlege, o Juden, gemäß einem vernünftigen Grund hätte ich euch ertragen. Wenn es aber Streitfragen sind über eure Lehre und Namen und euer Gesetz, sollt ihr selbst zusehen. Ich will nicht Richter darüber sein. Und er trieb sie weg vom Richterstuhl. Da ergriffen alle Sosthenes den Synagogenvorsteher und verprügelten ihn vor dem Richterstuhl. Und Gallio lag nichts davon am Herzen. Aber Paulus blieb noch viele Tage, bis er schließlich den Brüdern Lebewohl sagte und mit Priscilla und Aquila nach Syrien absegelte. In Kenchre ließ er sich zuvor noch den Kopf scheren, er hatte nämlich ein Gelübde. Sie gelangten nach Ephesus und er ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und redete zu den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit zu bleiben, willigte er nicht ein und sagte zum Abschied: Ich werde wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er reiste ab von Ephesus Richtung Caesarea. Herr Jesus, es ist eine ganze Woche vergangen und du wolltest, dass wir uns heute wieder versammeln können. Danke dafür, dass du das möglich gemacht hast. Amen. Wir hatten ein Lied, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Und es ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass man sich wieder trifft. So Gott will, steht da. Ich bin diese Woche einmal mit dem Fahrrad oder mehrmals mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren. Es war noch finster, um 17:15 Uhr. Und fahre Richtung Möllbrücke und höre plötzlich ein galoppierendes Geräusch in der anliegenden Wiese und plötzlich im Lichtkegel meines Scheinwerfers springt ein junger Rehbock ungefähr 3 Meter von meinem Vorradeln über die Straße. Ich weiß nicht, nach welchem Wasser dieser junge Rehbock da gelechzt hat, in aller Früh. Auf jeden Fall hätten wir auch zusammenstoßen können und es wäre vielleicht nicht möglich gewesen, uns heute zu sehen. Und ich weiß auch jetzt momentan nicht, wo die Reise heute hinführt. Ich weiß nur so viel, die Reise von Paulus führt von Athen nach Korinth, eine 40 Kilometer Fußreise in 2 Tagen zu schaffen. Die anderen Beteiligten in dieser Episode hier, die sind weiter herumgekommen, Aquila und Priscilla. Wenn man aus Pontus gebürtig ist, ganz im Osten der Türkei, der heutigen Türkei, am Südufer des Schwarzen Meeres, und dann nach Rom kommt, da muss man schon in ein Flugzeug steigen. 2200 Kilometer Luftlinie. Und dann von Rom wieder verjagt zu werden, nach Korinth, wieder eine Reise von 1300 Kilometer Luftlinie. Ihr seht also, wir haben heute eigentlich den ganzen Mittelmeerraum in unserer Geschichte versammelt. Von Pontus bis Rom, von Athen nach Korinth, von Mazedonien kommt der Silas und der Timotheus herunter. Dann fahren sie nach Ephesus in die Türkei und dann weiter nach Syrien, nach Caesarea. Eine große Rundreise. Jetzt sind wir in Korinth. Und Korinth hatte auch eine bewegte Geschichte. Die Stadt gibt es schon wahrscheinlich seit 600 vor Christus oder noch älter. Sie wurde 337 vor Christus vom Vater, vom Alexander den Großen erobert. Den Alexander den Großen kennen wir in der Zwischenzeit auch schon. Und die bewegte Geschichte Korinths ging in der Weise weiter, dass dann irgendwann die Römer groß und mächtig geworden sind und die Stadt im Jahre 146 vor Christus dem Erdboden gleichgemacht haben, weil sie eben in der Bündnispolitik der damaligen Zeit zum falschen Bündnis gehört haben. 100 Jahre hat es die Stadt Korinth also gar nicht gegeben, bis zum Jahre 46 vor Christus, als wieder ein bekannter Herrscher, nämlich Julius Caesar, gesagt hat, das bauen wir wieder auf, das Stadtl. Und zwar an einem strategisch, militärisch und handelsstrategisch günstigen Platz. Die Stadt Korinth liegt nämlich auf dieser Landenge zwischen dem griechischen Festland und der Halbinsel Peloponnes. Diese Landenge ist gerade einmal 6 Kilometer weit. Und wenn man zur damaligen Zeit es geschafft hat, die Schiffsladungen über diese Landenge drüber zu bringen, dann hat man sich eine große Strecke an Umsegelung um den Peloponnes erspart. Und unter anderem hat sogar schon der Cäsar die Idee gehabt, machen wir doch einen Kanal von Korinth. Die Römer wollten schon da diese 6 Kilometer durchbuddeln und quasi den Peloponnes vom Festland abtrennen. Es wurden sogar unter Nero Bauten, also der Baubeginn war sogar schon unter Kaiser Nero, es sollen dort damals 6000 gefangene Juden schon gebuddelt haben, von jeweils einer und der anderen Seite, damit sie sich in der Mitte treffen. Aber nach kurzer Zeit wurde das Bauvorhaben doch vertagt bis auf das Jahr 1881. Und dann wurde tatsächlich dieser Kanal von Korinth gebaut, 12 Jahre lang. Und der hat jetzt an Peloponnes von dem Festland abgetrennt. Und Korinth liegt also auf der peloponnesischen Seite. Warum sage ich das so genau? Es ist manchmal gut, dass man von bestimmten Dingen abgetrennt ist. Weil in der Nähe zum Beispiel von Korinth gab es eine ganz berüchtigte Stätte, die nennt sich Delphi. Ungefähr 70 Kilometer nordwestlich über den Golf von Korinth drüber geschaut, haben die Korinther hinaufgeschaut nach Delphi. Was gab es in Delphi? Das berühmte Orakel von Delphi. Und ursprünglich hat dieses kleine Städtlein dort oben oder dieses Dörflein nicht Delphi geheißen, sondern Pytho. Und die hohe Priesterin in diesem Tempel in Delphi, die das Orakel gesprochen hat, die wurde Pythia genannt. Die saß also über einem Erdspalt, wo Dämpfe aus der Erde herausgequollen sind, die sie dann eingeatmet hat und sich berauscht hat. Und dann hat sie eben quasi in Zungen gesprochen. Und die anderen Priester mussten das dann für den jeweiligen Ratfragenden auslegen. In Philippi einstens hat ja der Paulus einer jungen Magd, einem jungen Mädchen, einen Geist ausgetrieben, wenn wir uns erinnern. Und im Griechischen steht dort Pneuma Pythona, Schlangengeist. Also in diesem Delphi wurde die Schlange angebetet. Und die Korinther hatten dort sogar ein eigenes Schatzhaus, weil da wurden ja Weihgaben gegeben an dieses Orakel. 800 Kilo Gold und Silber sind dort im Schatzhaus gelegen. Musste natürlich bewacht werden. Also die Korinther waren offen für vieles. Ihre Hauptgöttin, nachdem sie sich um Rat umgeschaut haben in Delphi, ihre Hauptgöttin in Korinth selber war aber die Aphrodite. Bei den Römern heißt sie Venus. Und unsere Sterne sind sogar danach benannt, nach Göttern und Göttinnen. Verrückt, oder? Die Aphrodite war ihre Schutzgöttin für Sexualität, Partnerschaft, Fruchtbarkeit. Und es verwundert uns vielleicht von diesem Hintergrund her nicht, dass dann später die korinthische Gemeinde wieder Probleme bekommen hat, genau mit diesen Dingen. Es war sexuelle Unmoral plötzlich dann wieder in der Gemeinde, nachdem der Paulus weggegangen ist. Und das war auch das mit diesem Zungenreden, mit diesem Lallen dort, sage ich einmal so ganz salopp. Das Wichtigste aber an der ganzen Geschichte ist, dass der Paulus mutig ist und weiterhin nach seiner guten Gewohnheit in die Synagoge geht und dort Jesus Christus verkündigt, indem er also sagt, Jesus ist der Gesalbte. Christus oder auch Messias. Es war eine bewegte Woche und ich habe mir einige Videos angeschaut zu einem bestimmten Thema und da sind die Debatten sehr hoch gegangen und eine der Sprecherinnen in einem dieser Videos hat dann Leuten, die nicht ihrer Meinung sind, gedroht. Nach dem Motto, wenn ihr nicht meiner Meinung seid, dann bekommt ihr eine Strafe oder dann werden wir euch verfolgen. Und dann sagte sie am Ende dieser Drohung, eines kann ich euch auch sagen, ich sage es jetzt auf Englisch, Christ is King. Also auf Deutsch, Christus ist König. Und das klingt eigentlich sehr christlich, oder? Man könnte auch einmal sagen, der Messias ist König, mit einem anderen Wort. Aber sie hat nicht dazu gesagt, welchen sie meint. Welchen Messias denn sie da gemeint hat. Weil sonst hätte sie gesagt, Jesus Christus ist König. Und da gibt es ja im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, diese bezeichnende Stelle. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, weil viele falsche Propheten ausgegangen sind in die Welt. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus als im Fleisch gekommenen, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt in der Welt ist. Also es war dem Paulus ganz, ganz wichtig, zu sagen, Jesus Christus, das ist es, das ist der Retter, das ist der Messias, das ist auch der König. Nachdem also die Juden ihn da widersprochen haben und auch gelästert haben, haben sie ihm gelästert, haben sie Gott gelästert, sagt der Paulus, das ist jetzt mehr als genug, schüttle meine Kleider aus, euer Blut auf euer Haupt. Ich bin rein. Und das sagt er in Anspielung auf Hesekiel, Kapitel 3, die Verse 17 bis 21, wo geschildert wird, wenn ein gläubiger Mann oder eine gläubige Frau jemanden das Evangelium weitersagt oder eben Gott bekennt und der Ungläubige da quasi trotzdem nicht glauben will, dann ist er nicht mehr in der Verantwortung. Dann tragt die ganze Verantwortung der, der nicht glauben will. Und das ist mit dieser Stelle da gemeint. Und dass er dann eben auch sagt, jetzt geht er von den Juden weg und von nun an geht er zu den Heiden, sage ich jetzt, das gilt einmal für das, was in Korinth passiert. Weil danach in Ephesus geht er ja doch wieder in die Synagoge. Aber in Korinth hat er gesagt, na, jetzt gehe ich mal bei der Tür von der Synagoge raus und gleich angrenzend bei der nächsten Haustür eine, da wohnt nämlich jemand, der ist gottgläubig oder der verehrt Gott. Aber Gott sei Dank hat sich auch der Crispus, der Synagogenvorsteher, mit seinem ganzen Haus zu Jesus Christus bekehrt. Und das war der Einzige, den der Paulus getauft hat dort. Alle anderen wurden von anderen Leuten getauft. Das Wichtigste in dem Abschnitt ist ganz sicherlich das, was der Herr Jesus selbst dem Paulus sagt. In diesem nächtlichen Gesicht. Und Richtigerweise heißt Gesicht auf Griechisch Horama. Nicht so, wie ich einstens behauptet habe, Drama. Könnt ihr euch noch erinnern? Habe ich einmal gesagt, das heißt Drama. Aber das war meinen etwas schlechteren Augen geschuldet und ich habe das Omikron im Griechischen mit dem Hatschek drüber, mit dem Delta verwechselt. Also es heißt Horama. Davon kommt auch das Wort Panorama. Der Kurt hat ein herrliches Panorama, wenn er auf sein Balkon austritt, dann liegt ihm die ganze Welt zu Füßen. Das ist eine Vision. In diesem Gesicht, was der Paulus da vom Herrn Jesus bekommt, wird er ja förmlich ermutigt und getröstet und aufgerichtet. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. In der Welt haben wir manchmal Angst. Aber sind wir doch getrost, Jesus hat die Welt überwunden. Und er sagt gleichzeitig, denn ich bin. Ich habe es bewusst so betont. Ich bin, weil das ist nämlich der Name Gottes. Ich bin da. Fürchte dich nicht, ich bin. Und zwar mit dir. Mit dir. Denn ich bin mit dir und niemand wird dir zusetzen, um dich zu misshandeln. Weil mir in dieser Stadt ein zahlreiches Volk gehört. Und da dürfte es vielleicht dem Paulus wirklich gerissen haben. Niemand wird dir zusetzen, um dich zu misshandeln. Das hat ihn vielleicht erinnert an das, was sein Anfang war, sein Werdegang war. Denn als er noch nicht zu Jesus gehört hat, hat er sich ja Empfehlungsschreiben vom hohen Priester ausstellen lassen, hat sich also quasi legitimiert, ist nach Damaskus, um dort die Christen auszuheben. Sich einmal dort einzuschleichen, auszukundschaften, wo sind sie denn überhaupt? Und dann sie quasi in die Gefangenschaft zu führen und auch zu töten. Und das ist ja dem Paulus dann, als er zu Jesus gekommen ist, ja auch sofort von Anfang an so passiert. Wo hat denn der Paulus das erste Mal den Juden gesagt, dass Jesus der Christus ist? Das war nämlich genau in Damaskus, kurze Zeit nach seiner Bekehrung. War er schon derart überzeugend und unwiderstehlich, dass die Juden gar nicht anders konnten, entweder zu glauben oder ihn zu verfolgen. Und wäre er nicht damals mit diesem Korb durch die Stadt von der Stadtmauer hinunter geseilt worden, dann wäre damals schon sein Leben zu Ende gewesen. Aber er ist dran geblieben. Paulus ist seiner Linie treu geblieben. Hat immer Jesus Christus verkündigt als frohe Botschaft. Jesus Christus, den Gekreuzigten. Die Methoden sind immer die gleichen. Sich von jemandem legitimieren lassen, jemanden auskundschaften, sich irgendwo einschleichen, dann wahrscheinlich ausheben oder vor jemanden vor einen Richterstuhl ziehen, wie es hier in diesem Beispiel ist. Auf jeden Fall passiert es immer wieder. Und die Apostelgeschichte ist für mich derart bezeichnend. Weil in dem Fall waren eben einige Juden, die nicht glauben wollten an Jesus Christus, so weit, dass sie nachher sogar zum Prokonsul, zum Statthalter gehen und sagen, der Paulus da, der sagt, wir sollen Gott verehren entgegen das Gesetz. Ja, was war denn das römische Gesetz bei der Gottesverehrung? Wer wurden bei den Römern als Gott verehrt? Bitte? Also du meinst, ja, vielleicht der Kaiser. Der Kaiser war ja in gottgleicher Position und dem Kaiser sollte man ja als Gott verehren. Beim Julius Caesar kann man das ja noch verstehen, der da Korinth wieder aufgebaut hat. weil er hat ja selber den Wahn gehabt, zu glauben, er ist ein direkter Abkömmling von der Aphrodite, von der Göttin, von der Stadtgöttin. Verrückte Geschichte. Ja. Und der Gallio hat die ganze Geschichte damals aber durchschaut. Nietzsche hat mir nur gesagt, der lehrt, Gott zu verehren, entgegen dem Gesetz. Und dann hat er den Spieß umgedreht, der Gallier, und hat gesagt, du, wenn es nur um Streitfragen geht, um eure Lehre, um eure Namen und Geschlechtsregister und um euer Gesetz, dann schau selber dazu. Er hat sich also nicht vor den Karren spannen lassen, der anderen, um vielleicht Unrecht zu tun, dem Paulus. Passiert aber heute auch wieder, dass sofort nach einem Gesetz geschrien wird. Eben diese Woche, wo man da eben das verfolgt hat, was wir letztens gehört haben, da über diesen Mann, der da in Amerika vermeintlich ermordet wurde, wird sofort nach dem Gesetz geschrien. Meinungsverbot. Am besten noahidische Gesetze einführen. Nach diesen Gesetzen wären wir Christen Gotteslästerer und haben die Todesstrafe verdient. Das ist eine harte Partie, was ich da sage. So eine harte Geschichte. Ich will nicht weiter ins Detail gehen. Fürchte dich nicht und rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und dann der letzte Satz in diesem Gesicht ist, mir, sagt Gott, gehört in dieser Stadt ein großes Volk. Das gehört nicht dem Paulus, es gehört nicht dem Apollos, es gehört auch nicht den sogenannten Überaposteln, die nachher, nachdem der Paulus weg war, dort ihr Unwesen getrieben haben und quasi die Herde oder die Gemeinde dort wieder in die Irre geführt haben. Die sogenannten Überapostel, denen gehört es auch nicht. Sondern das Volk in Korinth, das Volk in Spital, da, das gehört nicht dem Karl und nicht dem Hinz und nicht dem Kunz, sondern das gehört Gott alleine. Und das beruhigt mich ganz schön. Und der Paulus war so ermutigt, dass er 1,5 Jahre lang geblieben ist. Und was er denn da alles lernen konnte aus dem Wort Gottes. Unvorstellbar. Jeden Tag 8 Stunden Schule oder so, mit einem guten Pausenbrot dazwischen. Die haben viel gelernt. Und nach der Abreise sind heute wieder die reißenden Wölfe gekommen. Und das passiert immer durch Einschleichen. Die Griechen wissen ja, was ein trojanisches Pferd ist. Und der Klaus Eickhoff hat einmal bezeichnenderweise gesagt, der Teufel wird sich, wenn er in eine christliche Kirche sich einschleichen will, als Christ tarnen und nicht als Buddhist. Es schaut alles täuschend ähnlich oder täuschend nahe der Wahrheit aus. Es gibt so einen Spruch, was ist Wahrheit? Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es nicht die Wahrheit, dann ist es die Lüge. Manchmal werden uns schöne Dinge präsentiert, die knapp daneben sind und trotzdem komplett vorbeigehen. An der Wahrheit, die ist Jesus Christus. Und nach 1,5 Jahren sind sie abgereist, haben neue Wege eingeschlagen. Mit dem Schiff sind sie gefahren, so wie der Helmut diese Woche, wenn man, weiß nicht, wer auf dem WhatsApp-Status vom Helmut war, einmal zu schauen. Das ist ja ein Traum gewesen, diese Schiffsreise. Also so ähnlich ist es dem Paulus gegangen und dem Aquila und der Priscilla, als sie von Korinth absegelten Richtung Ephesus. Durch die griechischen Inseln hinüber, nach Türkei. Sagen wir mal, es war romantisch. Es war also ein Abschied in Korinth, es war ein Abschied in Ephesus. Er musste ja hinauf einmal nach Jerusalem Und das werden wir sicher in weiterer Folge noch hören, warum es da gegangen ist. Und er hat einen schönen Satz gesagt: Ich werde wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Jemand hat gesagt, ich muss aufschreiben, was wir aus dem, was ich heute gesagt habe, lernen, was ich lernen kann oder was du lernen kannst. Was lernen wir daraus? Also, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es nicht die Wahrheit. Also glaube nicht leichtfertig etwas, sondern prüfe es anhand der Schriften, so wie die Beröer-Juden, die Christen wurden. Glaube nicht leichtfertig etwas. Vertraue nicht schnell irgendjemanden. Prüfe alles, auch dich selbst, anhand dem guten Wort, was wir haben. Ja? Jemand hat einmal gesagt, wenn du Gottes Willen tun willst, dann lese in diesem Buch. Wenn du Gottes Stimme hören willst, dann lese in diesem Buch laut. Dann bist du auf der sicheren Seite. Dann hörst du es, was Gott dir sagt. Was können wir noch lernen vielleicht aus der ganzen Sache? Schärfe deine Sinne. Unsere Sinne können getäuscht werden. Augen, heute im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sowieso. Unsere Ohren können Dinge hören, die es gar nicht gibt. Also schärfe deine Sinne und werde und sei bereit und mutig und ganz besonders gelassen, wenn du in die gute Gelegenheit kommst, Jesus Christus anderen Menschen, die ihn noch nicht kennen, zu bezeugen. Bleib gelassen und mutig. Sei klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und so Gott will, werden wir leben und uns wiedersehen. Der Herr sei mit euch allen. Amen.